So, ich würde jetzt die Besprechung vom ersten Übungsblatt machen. Bevor wir damit loslegen, wollte ich noch mal kurz auf die Webseite zum Kurs hinweisen. Vielleicht haben Sie schon gesehen, da gibt es jetzt im unteren Bereich, hier unter Material, gibt es so eine wachsende Tabelle, wo jetzt für jeden Tag eine kurze Inhaltsangabe kommt, was wir gemacht haben. Und am rechten Rand finden Sie die Audioaufnahmen, die ich gemacht habe. Ja, also wenn Sie mal zwischendurch irgendwie einen Tag verpassen, oder auch nur irgendwie ein paar Stunden oder so, dann können Sie sich die Audiodateien da noch runterladen und es nochmal anhören. Okay, also zum Übungsblatt 1. In der ersten Aufgabe war ja nicht viel zu tun, da ging es nur darum, dass Sie sich mal diese Code-Datei anschauen, also das Hello World-Programm praktisch zur Begrüßung, ja, Einstieg in eine neue Programmiersprache, das wirklich nur Hallo Welt ausgibt. Dieses Return 0 kann man sich übrigens sparen. Prinzipiell ist es so, in C, wenn Sie eine Funktion haben, die einen Rückgabetyp hat, also hier zum Beispiel Int, dann muss eigentlich ein Rückgabewert auch zurückgegeben werden. Also es soll explizit dann irgendwo ein Return drin sein, ansonsten wird es als fehlerhaft betrachtet, aber im Hauptprogramm kann man sich das schenken, wenn praktisch der Kontrollfluss endet und die Main-Routine dadurch endet, dann wird automatisch 0 zurückgegeben. Man geht dann davon aus, dass die Programmausführung erfolgreich war. Ansonsten ist es so, wenn Sie da was anderes als 0 zurückgeben, dann wird das als Fehlercode interpretiert. Ja, das heißt, Sie können sowas machen. Ich ändere das jetzt mal hier auf 22 oder so, ja, dass einfach ein anderer Wert mal drin ist. Und kompiliere das jetzt nochmal. Wenn ich das jetzt starte, dann macht es immer noch nichts anderes als Hallo Welt zu sagen. Also diesen Rückgabewert 22, den sehen Sie nicht und Sie kriegen auch keine Fehlermeldung, dass irgendwie ein Problem vorliegt. Aber Sie können mit Echo Dollar Fragezeichen sich den Rückgabewert des zuletzt gelaufenen Programms geben lassen. Ja, und dann sehen Sie, dass da eben nicht 0 rausgekommen ist. Und Sie können in der Shell auch so Geschichten machen, dass Sie zum Beispiel sagen, Übung 1 und dann verknüpft mit so einem doppelten Und-Zeichen Echo korrekte Ausführung. Ja, und die Semantik von einem Kommando dieser Art, also erstes Kommando und ein zweites Kommando, ist, dass das zweite Kommando nur dann ausgeführt wird, wenn das erste erfolgreich war. Das heißt, weil ich jetzt hier einen Rückgabewert von nicht 0 habe, wäre zu erwarten, dass das zweite Kommando nicht ausgeführt wird. Und das ist auch so. Ja, also Sie sehen, das Hallo Welt kommt aus dem ersten Programm raus und das Kommando dahinter wird nicht ausgeführt. Wenn ich das Programm jetzt wieder zurückändere, in die ursprüngliche Form, ja, so wie es von Anfang an war mit Return 0, das nochmal neu übersetze und dann nochmal diese kombinierte Geschichte hier ausführe, dann kommt auch korrekte Ausführung. Ja, das heißt, dafür ist der Rückgabewert da, den Sie aus der Main-Funktion zurückgeben. Okay, ja, das war schon Aufgabe A. In Aufgabe B haben wir ein kleines Programm, was ein bisschen mit Strings rumhantiert. Und gut, das haben Sie sicher angeschaut. Ich übersetze das auch mal eben und lasse es laufen. Und dann sehen Sie, okay, da wird hier immer der gleiche Wert, die gleiche Information ausgegeben. Und was sollte man jetzt machen? Man sollte das ausprobieren, nochmal in den Quellcode reinschauen, sehen, wie die Zuweisungen funktionieren. Da wird halt dieser strcpy-Befehl verwendet. Also, wo haben wir das? Hier strncpy. Ja, damit wird String 1 nach String 2 kopiert. Hier unten wird String 1 nach String 3 kopiert. Und dann hatten wir unten ein Beispiel für so einen Typ, der eine Struktur ist. Ja, das heißt, da muss man die String-Komponente dann anders ansprechen, macht aber ansonsten dasselbe. Und die Besonderheit hier war, da war ja der Hinweis in der Aufgabenstellung, Sie sollten sich mal die Manpage zu strncpy anschauen, dass man halt sieht, dieses strncpy ist die in Anführungszeichen sichere Variante, wo als Zusatzparameter noch angegeben wird, wie lang der String ist, der maximal kopiert werden darf. Ja, das heißt, wenn Sie einen Quellstring haben, der irgendwie 30 Zeichen hat und Sie haben bei Stern Copy aber angegeben, es sollen nur 20 Zeichen kopiert werden, dann hört er nach 20 Zeichen auf. Ja, und die Empfehlung ist, nicht die andere Funktion, die Stir Copy ohne dieses N heißt, zu benutzen, weil da werden Strings prinzipiell in beliebiger Länge kopiert und das ist eine der häufigsten Quellen für Buffer Overflows, also Sicherheitslücken in Programmen, weil praktisch ungeprüft einfach ein String in irgendeinen Puffer reingeschrieben wird und das kann halt in einem Angriff verwendet werden, indem man einen unglaublich langen String erzeugt und dann einfach Bereiche im Speicher damit überschreiben kann. Ja gut, dann gab es nur noch Hinweise zu den Include-Dateien, die da drin auftauchen und mehr war da nicht zu tun in dieser Aufgabe. Das heißt, es geht dann schon weiter in Teilaufgabe C. Und genau, da waren jetzt Veränderungen drin. Ja, wir haben hier S3 und S4, da haben wir mit der Funktion malloc, ja, Memory Allocation, also Speicherallokation, haben wir praktisch Speicher reserviert und haben damit diese andere Art von String erzeugt, die nicht als String fester Länge definiert ist. Und jetzt haben wir hier ein paar Veränderungen in einem der Strings gemacht und dann gesehen, dass die auch noch in einem anderen auftauchen. Ja, wenn wir das auch wieder übersetzen, dann sieht man, okay, S1, das ist der String, in den von Hand dieser andere Text ABC reingeschrieben wurde und das Ganze taucht auch in S2 auf. S3 ist nicht verändert und S4 ist irgendwie ganz kaputt. Ja, was genau bei S4 drinsteht, das kann bei Ihnen auf dem Linux-System ein bisschen anders aussehen als jetzt hier bei mir. Und die Frage war, woran liegt das Ganze? Ja, also in der Teilaufgabe 1, warum taucht sowohl bei S1 als auch bei S2 das Ganze auf? Dazu muss man in den Code nochmal reinschauen, um das zu sehen. Es ist ja so, hier war die Zuweisung S2 gleich S1. Und wenn Sie nochmal in die Definition schauen, S2 ist so ein Character Pointer. Und S1 ist ein Character Array, wo vorher schon genau reingeschrieben wurde, was da für ein String drin ist. Und was jetzt praktisch passiert, wenn Sie diese Zuweisung S2 gleich S1 machen, dann wird einfach nur die Adresse von S1 genommen und die wird auch in S2 reingeschrieben. Ja, als Pointer speichert das Ding dann nur eine Adresse. Und das heißt, Sie haben danach zwei Pointer-Variablen, die auf denselben Speicherbereich zeigen. Und wenn Sie über eine davon diesen Speicher ansprechen und verändern, wird das natürlich auch in dem anderen sichtbar, weil es ja der gleiche Speicher ist. Das S3 ist davon nicht betroffen, weil wir S3 mit Copy-String erzeugt haben. Und das S4, das war nur ein Teil von dem ursprünglichen String. Dafür haben wir diese Substring-Funktion verwendet. Das taucht in Frage 3 erst auf. Ja. Also in Frage 2 ging es darum, warum muss man len plus 1 Zeichen und nicht einfach len-Zeichen reservieren. Das liegt einfach an der Art und Weise, wie Strings gespeichert werden, weil sie immer diese Null-Terminierung haben. Ja, das heißt, wenn Sie... Haben wir hier Kreide? Wahrscheinlich. Ne? Ich sehe keine weiße, aber ich probiere es mal mit blau. Wenn Sie sowas sagen wie S ist gleich Hallo, ja, dann ist das tatsächlich etwas, was nicht nur aus diesen fünf Zeichen H bis O besteht, sondern das enthält eben außerdem noch die Nullterminierung. Man könnte das Ding auch definieren, indem man schreibt S ist gleich in geschweiften Klammern und dann H, A, L, noch ein L, O und dann eine 0. Ich mache mal so einen Strich dadurch, um zu zeigen, das ist eine 0. Ja. In dieser Notation, also der Unterschied zwischen den doppelten Anführungszeichen, den Gänsefüßchen und den einfachen Anführungszeichen, ist, dass die werden für Strings verwendet, ja, also potenziell längere Character-Listen und wenn sie diese einfachen Anführungen verwenden, das ist immer ein einzelner Character. Das ist aber auch wichtig, wenn Sie versuchen, eine Zuweisung zu machen und zum Beispiel einen String definieren wollen, der nur aus einem Buchstaben besteht, dann müssen Sie trotzdem die doppelten Anführungszeichen verwenden und nicht die einfachen, sonst kriegen Sie eine Fehlermeldung, dass das nicht passt, ja, von der Syntax her, von den Typen her, weil eben das eine als Character interpretiert wird und das andere als String. Und genau, also deswegen brauchen wir halt ein Zeichen mehr immer als die Anzahl der Zeichen, die wir tatsächlich speichern wollen. Man könnte jetzt natürlich sagen, naja gut, eigentlich ist es Quatsch. Na, wenn ich sage, ich habe grundsätzlich immer Strings, die maximal 8 Zeichen lang sind, dann könnte ich ja auch eine Interpretation haben, wo ich sage, wenn ich in so einem Speicherbereich einen String ablegen will, der kürzer als 8 Zeichen ist, dann ist ja alles gut. Also zum Beispiel 7 Buchstaben schreibe ich da rein, mache hinten die Nullterminierung dran. Wenn man sich das später anguckt, sieht man halt, ja, das hört nach den 7 Zeichen auf, weil danach die Nullterminierung kommt. Und wenn ich die volle Länge ausreizen will, dann könnte ich ja hingehen und einfach nur die 8 Zeichen, die ich eben brauche, da reinschreiben, auf die Nullterminierung verzichten und muss dann halt in allen Funktionen, die damit arbeiten, prüfen, ob das letzte Zeichen eine Null ist oder nicht. Ja, und wenn es keine Null ist, dann weiß ich eben, das ist ein String der Länge 8. Sowas wird manchmal gemacht, ja, wenn es darum geht, möglichst wenig Platz zu verbrauchen. Wenn Sie zum Beispiel sich anschauen, wie in Dateisystemen Dateinamen gespeichert werden, da wird auch eine Nullterminierung verwendet. Ja, also zum Beispiel das Minix-Dateisystem ist so ein älteres Unix-Dateisystem. Das verwendet Dateinamen bis zu einer Maximallänge von, ich glaube, 32 Zeichen. 30 Zeichen. Und da ist es auch so, wenn Sie jetzt einen kurzen Namen abc.txt oder sowas machen, dann stehen da auf der Festplatte in dem Bereich, wo der Dateiname gespeichert wird, stehen nachher genau diese Buchstaben abc.txt und dahinter eine 0. Ja, also ASCII-Wert 0, um zu sagen, hier ist der Dateiname praktisch terminiert. Und wenn Sie die Länge voll ausreizen, also 30 Buchstaben für den Dateinamen verwenden wollen, dann ist kein Platz für diese Nullterminierung und dann stehen da einfach die 30 Zeichen drin. Und das heißt, der entsprechende Code im Dateisystem, ja, auf Treiberebene irgendwo, der guckt dann tatsächlich, ist das letzte Zeichen 0. Also er liest bis zu 30 Zeichen und sagt dann, okay, an der Stelle ist Schluss. Und das hat man halt in der Form gemacht, um wirklich jedes Byte nutzen zu können und die maximale Länge auch zu erreichen. Aber wenn Sie hier mit Strings arbeiten, auf ein Byte mehr oder weniger kommt es ja bei den meisten Programmen nicht an, dann sollten Sie auf solche Tricks verzichten und wirklich immer darauf achten, dass auch ein String der maximalen Länge korrekt terminiert werden kann. Ja. Denn wenn der nicht richtig terminiert ist, dann können Sie nicht mit den Standardfunktionen da drauf gehen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, im Speicher steht dieses Hallo, ja, und die Null hinten ist nicht dran, weil Sie dieses Ding hier irgendwie als char5 definiert haben. Ja, und da passen halt nur 5 ASCII-Zeichen rein. So, wenn Sie dann versuchen, so eine Datenstruktur mit strcpy irgendwo hin zu kopieren, dann kann es sein, dass das funktioniert, ja, weil zufällig hinter dem Wort Hallo im Speicher eine Null steht. Es kann aber auch sein, dass direkt hinter dem String ein anderer String anfängt, ja, weil halt sie noch mehr Strings irgendwie definiert haben. Und wenn dann irgendwas dahinter steht, dann würde das strcpy hingehen, würde anfangen, ihr Wort Hallo kopieren, würde dann zur nächsten Speicherstelle springen, sehen, da geht es weiter mit irgendwelchen Buchstaben, weil da der nächste String anfängt. Aber das weiß strcpy nicht, ja, weil woher soll es das erkennen können und dann würde es praktisch den String, der dahinter ist, einfach mit kopieren. Ja, also das ist ein Problem, wenn Sie anfangen, da irgendwie was zu optimieren und auf diese Nullbytes verzichten wollen. Gut, dann Teilaufgabe 3, was macht diese Substring-Funktion? Das hat man ja in der Ausgabe schon gesehen. Also dieses ist, ist offensichtlich ein Teilstring von, das ist ein kleiner Test. Ja, und so heißt da auch die Frage.
Das mit der allgemein zu String terminieren bei der Copy-String-Methode oder Substring-Methode, und Schluss des String terminiert wird,
ja.
Da wird der der Pointer von Copy ist halt 0 geschrieben zum Beispiel. Und dass es zum String terminieren ist, das habe ich schon verstanden, bloß der Syntax ist für mich irgendwie komisch.
Dieses Stern-Copy, oder was?
So würde ich erwarten, dass jetzt der Pointer auf 0 zeigt.
Nee, der Pointer würde auf 0 zeigen, wenn Sie einfach nur Copy gleich 0 schreiben würden, ohne Sternchen. Das Sternchen ist der Dereferenzierungsoperator. Das heißt, der wird verwendet, um nicht die Adresse zu verwenden, sondern den Inhalt, der an der Adresse gespeichert ist. Ja? Wenn Sie das andersrum betrachten, ist es vielleicht sinnvoller. Ja? Also hier zum Beispiel an der Stelle, wenn wir hier eine Zuweisung haben und hier steht Stern Oric, ja? Dann wissen Sie, okay, Oric ist irgendeine Adresse. Mit Stern machen Sie die Dereferenzierung, das heißt, Sie lesen den Inhalt an der Adresse, dann haben Sie irgendeinen Byte, ja, einen Character. Und hier passiert ja dasselbe. Für die Zuweisung wird jetzt auch dieses, also auf die linke Seite wird auch dieses Sternchen verwendet. Das heißt, auch hier bedeutet das, guck in die Speicheradresse Copy rein und schreib dorthin den ASCII-Wert, den ich hier gerade auf der rechten Seite ausgelesen habe. Ja. Also das ist halt eine der Sachen, die man beim Umgang mit Pointern, wo man sich einfach dran gewöhnen muss, dieses Sternchen darf nicht nur in einem Ausdruck auf der rechten Seite stehen, sondern kann auch das Ziel einer Zuweisung sein, also auf der linken Seite stehen.
Differenziert jetzt bei Copy und schreibt dann 0 rein. Nur 0. Eigentlich soll er 0 anhängen, oder?
Ne, hier wird, die Schleife macht ja Folgendes. Gehen wir einfach durch die Copy-String-Funktion einmal kurz durch, um zu sehen, was da passiert. Ja, also übergeben werden zwei Argumente, nämlich die Adresse des Originalstrings und die Adresse der Kopie, wo also die erst entstehen soll. Ja. Und jetzt kommt eine While-Schleife und in der While-Schleife haben Sie das auch schon ein erstes Mal, diesen Zugriff mit dem Sternchen-Operator. Das heißt, es wird in jedem Durchlauf, bevor die Befehle ausgeführt werden, ist ja eine While-Schleife, wird geprüft, was ist an der Speicherstelle Oric? Ja, was steht da? Und wenn das nicht 0 ist, dann machen wir praktisch hier den Durchlauf. So, jetzt nehmen wir mal an, dass das erste Zeichen nicht 0 ist, weil Sie keinen leeren String haben, dann steht meinetwegen ein A drin. Dann passiert jetzt hier in der Zuweisung Folgendes. Das Sternchen Oric greift auf die Speicherstelle zu, so wie es oben auch schon passiert ist, kriegt also den Wert A. Und dann sorgt die linke Seite dafür, dass an die Adresse Copy auch A geschrieben wird. Ja? Dann werden Copy und Oric erhöht. Hier sind keine Sternchen drin. Ja? Das heißt, hier wird wirklich die Adresse verändert. Und wenn wir also zum Beispiel den Speicher so haben, dass wir sagen, irgendwie hier an Adresse 1001 steht ein A, ja, und bei 1002 steht ein B und 1003 ist 0. Ja, also ein String, der A, B und dann Terminierung ist. Und dann haben wir irgendwo Platz, meinetwegen ab 2001, 2002, 2003. So, und was passiert jetzt? Wir würden jetzt diese Funktion CopyString würden wir aufrufen und die hat ja zwei Argumente, erst die Zieladresse, dann die Quelladresse. Ja, das heißt, da würde sowas stehen wie 2001, 1001. Ja, ich habe jetzt schon praktisch aufgelöst, was in den Adressen drin steht. Und jetzt geht's los in der While-Schleife, da wird also geprüft, Stern Oric, ja, also Stern 1001 quasi. Und das bedeutet, was steht an der Speicherzelle 1001? Das kann man sich so vorstellen, dass man sagt, mem 1001. Ja? Wenn Sie sagen, mem ist ein Array, was den gesamten Speicher...
Absolut falsch verstanden.
Okay. Okay. Ja? Also dieses Ding ist halt gleich A. Ja? Und dann würde in dem ersten Schleifendurchlauf über dieses Oric gleich Copy, würde hier bei 2001 das A reingeschrieben, danach das B. Und weil es die While-Schleife halt am Anfang prüft, wird jetzt nicht die 0 auch kopiert in der While-Schleife. Ja? Aber trotzdem ist ja im letzten Durchlauf der Schleife sind ja die OREC und COPY sind erhöht worden, also zeigen jetzt im Moment auf 1003 und auf 2003. Und deswegen macht hier der letzte Befehl dieser COPY gleich 0 ganz am Schluss. Der macht hier praktisch dann die 0 rein und dann ist es fertig. Ja. Und die Funktion substring, die ist nicht besonders clever implementiert, weil die sich einmal durch den ganzen String durcharbeitet. Sie sehen ja hier, die fängt im Prinzip genauso an. Ja, es geht mit einer While-Schleife geht es hier los und die läuft auch so lange, wie in OREC noch irgendwas drinsteht. Und zusätzlich haben wir eine variable Position, in der wir uns einfach merken, wo sind wir gerade im String. Ja. Und dann wird halt hier einfach geguckt, sind wir in dem Bereich, der kopiert werden soll, also zwischen Anfang und Ende. Und wenn das der Fall ist, dann wird Target, also Target ist jetzt der andere Name für das, was oben Copy hieß, weil es ja keine 1:1 Kopie wird, sondern eben nur ein Teil kopiert wird, deswegen habe ich das hier anders benannt, dann wird wieder ein einzelnes Zeichen kopiert und Target wird 1 nach oben gezählt. Hier unten außerhalb von dieser If-Geschichte wird OREC und POS in jedem Fall erhöht. Ja, und damit kriegen sie halt genau diese Funktion, dass sie eben ab einer bestimmten Stelle aus dem String irgendwas rauskopieren in den Zielstring. Ja, und die Sachen, die weiter vorne oder weiter hinten sind, jenseits von Anfang und Ende, die werden halt nicht mitkopiert. Ja. Und das entspricht wahrscheinlich nicht der Art, wie sie selber sowas wie Copy-String machen würden. Ja? Man kann Copy-String natürlich auch so implementieren, dass man sagt, wie heißen die Dinger hier? Ja, also man kann diese Character-Pointer kann man auch so benutzen, dass man sie wie normale Strings mit Indizes anspricht. Das heißt, man könnte sowas schreiben wie Copy in eckigen Klammern i ist gleich OREC i ja, und dann hat man hier i++ um so einen Zähler zu erhöhen und das Ganze würde in einer Schleife laufen, die dann immer noch prüfen muss, ob schon die Nullterminierung erreicht wurde. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann würde praktisch in so einer Form von Schleife würden Copy und OREC immer auf die Startadresse von den beiden Strings zeigen. Und durch dieses i in eckigen Klammern würden sie jeweils das ite Zeichen aus dem String ansprechen. Ja. Das ist auch so, dass sie sowas wie Copy in Klammern i können sie auch schreiben. Ja. Das ist genau dasselbe wie Copy plus i. Das ist jetzt Pointer-Arithmetik und ist wahrscheinlich verwirrend, wenn Sie das jetzt zum ersten Mal sehen in der Form. Die Idee hier auf der linken Seite ist, dass wir praktisch sagen, naja, den Pointer, den können wir auch betrachten als irgendwas, was so ein Array aufspannt. Ja, und dann können wir über so ein i die Position angeben. Jetzt in dem Fall ist das ja ein Pointer to Character, das heißt, das ist trivialerweise einfach immer nur ein Byte weiter. Ja? Also Copy 0 ist halt genau das Zeichen, was an der Stelle Copy steht, Copy 1 ist das nächste Zeichen, Copy 2 ist das übernächste und so weiter. Aber wenn das nicht ein Pointer to Character wäre, sondern ein Pointer to irgendeine Struktur, ja? Irgendwas, was Größeres, was mehrere Byte pro Eintrag groß ist, dann würden Sie mit diesem Eintrag oder mit diesem Index i immer noch auf den i-ten tatsächlichen Eintrag zeigen, also auf die erste Struktur, die zweite Struktur und so weiter in so einem Array. Ja? Und also das ist auf der linken Seite, denke ich, ist das noch intuitiv klar, aber auf der rechten Seite ist es dann nicht mehr klar. Ja? Für Characters ist es noch einsichtig, ja? Da kann man sagen, okay, es ist halt eine Adresse und ich addiere i da drauf, dann bin ich eben genau i bytes nach rechts gegangen in meinem String und kriege halt das i-te Zeichen, ja, was in dem String drin ist. Da funktioniert es auch noch. Aber diese Gleichheit hier, die gilt sogar, wenn Sie sagen, das ist kein Pointer to Character, sondern ein Pointer to irgendwas Großes. Ja, nehmen wir an, was weiß ich, ein Pointer to Integer. Ja, das wären dann 4 Byte, wenn es ein 4 Byte Integer ist. Und wenn Sie dann hier i zum Beispiel auf 5 setzen, dann geht er hin und sagt, okay, copy ist ein Pointer to Integer. Ein Integer hat Größe 4. Ich muss diese 5 muss ich multiplizieren mit der Größe. Ja, also 4 mal 5 ist 20. Und dann geht er von der Startadresse 20 Bytes nach rechts. Damit er genau dasselbe machen kann wie hier. Ja, so funktioniert es immer bei Pointer-Arithmetik. Ich glaube, dazu habe ich später auch nochmal eine Aufgabe, wo Sie dieses Problem nochmal sehen und nochmal die Unterschiede daran erkennen können. Hat das Sinn ergeben, was ich gesagt habe, oder habe ich Sie jetzt verwirrt? Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man auf einen Pointer irgendwas drauf addiert, weil die Logik von Pointer plus irgendeine Integerzahl ist immer, die Integerzahl muss multipliziert werden mit der Größe der Datenstruktur, wo der Pointer für definiert wurde. Ja. Und deswegen, wenn Sie so eine Typecast-Operation machen, da hatten wir gestern schon kurz drüber gesprochen, dass Sie grundsätzlich Pointer auf irgendwas auch konvertieren können in Pointer auf irgendwas anderes. Ja, und wenn das verschiedene Größen hat, dann funktioniert anschließend diese Arithmetik nicht mehr richtig. Ja. Weil wenn Sie sagen, eigentlich ist das ein String, also ein Pointer to Character, und Sie casten das Ding in irgendwas, was meinetwegen 100 Byte pro einzelnes Element groß ist, und Sie machen dann sowas wie plus 3, dann kriegen Sie halt tatsächlich bei der Adresse plus 300 und nicht plus 3, ja, weil eben die Größe 100 ist, und dann funktionieren Ihre ganzen Berechnungen nicht mehr. Okay. Das war die Teilaufgabe 3. Dann sollte man mal schauen, was passiert, wenn man die Deklarationen von S3 und S4 verändert. Das machen wir jetzt mal. Ich mache da eben eine Kopie von dieser C-Datei. Okay, also wir wollen S3 und S4 als Strings der Länge 10, beziehungsweise als, eigentlich sind es nur Strings der Länge 9, ja, S4, 10, und hier oben muss ich die auskommentieren. Jetzt muss man schauen, S3, also das Malloc braucht man dann nicht mehr, ja, weil die feste Größe ja vorher schon zugewiesen wurde und der Rest kann bleiben. Und wenn wir das jetzt so übersetzen, und laufen lassen, dann sieht man bei S3, das hat jetzt immer noch funktioniert, und bei S4 hat es auch noch funktioniert, aber es kommt hier unten am Ende eine Fehlermeldung, Abort Trap. Ja. Also offensichtlich hat es irgendein Problem gegeben, und bei Ihnen kommt möglicherweise eine andere Meldung, oder die Strings sind auch nicht korrekt sichtbar. Was kam bei Ihnen raus, wenn Sie es gemacht haben? Was ist bei Ihnen passiert? Irgendwer. Ja.
Also der String S3, ja, wird über die 10 Zeichen hinaus beschrieben, ja, und in den Speicherbereich von S4 rein.
Ja.
Und dann, wenn man auf S4 diese String, nicht die Copy, sondern die String-Beschreibung, also eine Substring,
ja,
wird der Teil bei Null geschrieben.
Das heißt also, S3 ist dann anschließend auch kaputt bei Ihnen, ja, oder was?
S4 ist richtig und S3 ist kaputt.
Mhm. Okay. Und so eine Fehlermeldung am Ende haben Sie bei sich nicht, nee, bekommen. Ja. Also das ist so, jedes System. Ich habe das jetzt nicht unter Linux kompiliert, sondern auf dem Mac. Auf jedem System macht diese Standardbibliothek, die sowas wie Kopieren, Speicherverwaltung und sowas macht, macht die Dinge ein bisschen anders. Hier wird erkannt, dass irgendwie über die Grenzen eines Speicherbereichs rausgeschrieben wurde, und deswegen wurde hier eine Fehlermeldung generiert. Die kommt nicht aus dem Programm selber, sondern aus der Bibliothek, die hinzugelinkt wurde. Und generell ist es halt einfach ein Problem, dass sie eben diese Buffer-Overflows kriegen, wenn sie irgendwo was reinkopieren, was zu groß ist. Ja, und die Frage ist immer, in welcher Reihenfolge wird das Ganze im Speicher angelegt. Ja, wenn Sie hier sowas machen, dass Sie nacheinander S3 und S4 definieren, dann müsste man praktisch mal schauen, man kann sich ausgeben lassen, welche Speicheradressen tatsächlich verwendet werden von den Variablen und dann kann man erkennen, wie die im Speicher liegen. Ja, entweder liegt S3 vor S4 oder hinter S4, ja, und je nachdem, wie das angeordnet ist, wenn Sie dann da über die Grenze drüber schreiben, dann geht halt irgendwas kaputt. Okay, dann sollte noch eine in Teilaufgabe 5 eine Funktion OddCopyString geschrieben werden. Und da kann man einfach dieses CopyString hier übernehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So. Und die Idee ist jetzt hier, wir wollen nur die ungeraden Zeichen haben. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen kann man das umsetzen. Ich mache es jetzt mal hier in der Form, dass ich einfach so ein, ja, eine Art boolsche Variable mitschleppe. Es gibt leider keinen Bool-Datentyp in C, also Sie können nicht sowas wie Boolean V oder sowas machen. Ich nenne das jetzt hier mal Zähler, ja, der aber immer nur 0 und 1 im Wechsel sein wird. Initialisiere den auf 0, ja, mit der Idee, dass am Anfang das Ding gerade ist. Ja, die erste Position soll eine gerade sein. Das ist die Frage, wie Sie gerade und ungerade definieren, ob Sie ab 0 oder ab 1 zählen innerhalb eines Strings. Ja, da stand in der Aufgabe nicht genau drin, wie das aussehen soll. Und was dann hier passiert ist, wir können jetzt hier einfach prüfen zusätzlich, wenn Zähler gleich 0 ist, ja, oder machen wir mal gleich 1, also dann die Ungeraden nehmen, dann führen wir nur den Kopierbefehl aus. Ja. Und jetzt ist die Frage, welche von den beiden Pointern muss man hochzählen? In dem Fall brauchen wir beide. Ja, also wir brauchen auch, wir müssen auch in der Kopie weiterzählen. Und im Original müssen wir das auch machen, aber das muss tatsächlich jedes Mal passieren. Ja, das heißt, wenn ich das in der Form mache, dann funktioniert es zumindest für den ersten Durchlauf schon mal. Ich muss irgendwo den Zähler halt jetzt auch noch erhöhen. Das baue ich auch noch hier in dieses if ein. Beziehungsweise, nee, das packe ich hier unten hin. So, Zähler plus plus. Und dann setze ich den noch, wenn er 2 erreicht hat, zurück. Ja, also if Zähler gleich 2. Dann setze ich Zähler auf 0. Kann man auch eleganter machen. Ja, gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie das tun können. Und die Idee ist jetzt also hier, Zähler wird praktisch, während ich mich durch den Originalstring durchfresse, immer abwechselnd auf 0 oder 1 gesetzt. Ja, das wechselt immer. Und nur wenn der Zähler 1 ist, wenn ich also bei einer ungeraden Position bin, dann mache ich eine Kopie. Und ansonsten lasse ich diesen Kopierschritt aus. Und damit kriege ich einen neuen String, der praktisch ja, einfach nur jedes zweite Zeichen enthält. Ja. Also das ist jetzt eine Variante, die entsteht, wenn man einfach von diesem Copy-String ausgeht und irgendwie überlegt, wie kann man das umsetzen. Da können Sie aber wahrscheinlich diverse andere Sachen sich auch überlegen. Man könnte zum Beispiel hier unten sich dieses Zurücksetzen von 2 auf 0 könnte man sich sparen. Ja, und dann hier oben nicht Zähler gleich 1 prüfen, sondern Zähler modulo 2 gleich 1 prüfen. Ja, Zähler modulo 2 macht Division durch 2 und zeigt nur den Rest an. Das heißt, da kommt auch immer 0 oder 1 raus, dann haben Sie dasselbe. Ja, haben Sie praktisch eine Zeile Code gespart, aber dafür eine zusätzliche Division reingekriegt. Okay, gibt es da noch Fragen zu? Dann geht es für Sie weiter mit dem zweiten Aufgabenblatt. Ja, da geht es darum, so eine Mini-Shell zu implementieren, also einfach mal ja, auszuprobieren, wie das funktioniert in einer normalen Shell, dass sie halt einen Befehl irgendwie eingeben und der dann ausgeführt wird.